Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 31. Gerechtigkeit in der Stoa. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Heute beschäftigen wir uns wieder mit dem Thema Tugend in weitester Hinsicht. Und Anne ist auch wieder mit dabei. Deshalb erstmal hallo Anne.
Hallo lieber Alex.
So, wir sind ja jetzt schon 2 Etappen gegangen auf unserem Tugend-Explorationsweg. Und wir hatten uns beim letzten Mal ja vorgenommen, dass wir heute die Gerechtigkeit anschauen wollen. Und meinst du, da können wir einfach direkt in die Details einsteigen oder müssen wir da noch irgendwas vorneweg irgendwie klären, weil es bei der Gerechtigkeit irgendwelche besonderen Themen noch zu beachten gibt? Fällt dir noch irgendwas ein, was du vielleicht vorneweg reflektieren würdest?
Vielleicht können wir sagen, dass die Gerechtigkeit ja vielleicht so bei vielen Leuten als die Grundform der Ethik in den Köpfen vorhanden ist. Man sagt, naja, eigentlich ist Ethik doch gerechtes Verhalten anderen gegenüber. Aber das sehen die Stoiker eben anders.
Also anders in dem Sinne, dass sie es etwas umfassender sehen, ne?
Ja, weiter aufstellen, indem sie eben sagen, nee, das sind verschiedene Kategorien, die zu einer Ethik dazugehören, eben die verschiedenen Tugenden.
Ja, also platt gesagt, ne, wenn wir an unsere große Aufteilung nochmal denken mit Logik, Physik und Ethik, dass die Tugenden der Ethik eben die praktische Weisheit, die Mäßigung, der Mut und die Gerechtigkeit sind. Sodass eigentlich erst aus der Zusammenschau von allen Vieren ein ethisches Verständnis oder ein ethisches Wissen würde. Ne? Weil dahinter ja dieses Wissensverständnis steht, dass Tugend das Wissen über bestimmte Dinge in einem bestimmten Kontext darstellt.
Genau, dann ist die Frage noch vielleicht bei der Gerechtigkeit, ist die Gerechtigkeit die einzige Tugend, das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge angetriggert, die nur im Zusammenhang mit anderen Menschen auszuüben ist. Kann man sagen, die anderen 3 Tugenden kann man auch alleine als Weise, die auf einer einzelnen Insel gestrandet ist, ausüben. Da kann ich ja auch mutig sein, da kann ich auch gemäßigt mit mir selbst umgehen, indem ich zum Beispiel mein Essen rationiere, was ich auf der Insel noch habe. Und praktisch klug kann ich da bestimmt auch handeln. Aber für die Gerechtigkeit fehlen mir die anderen Menschen. Was sind so deine Gedanken dazu?
Ja, in gewisser Hinsicht schon. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, dass es auch sowas gibt wie die Gerechtigkeit sich selber im Umgang mit sich selbst. Ja, und die Stoiker ja auch sagen würden, wir sind sozusagen so zusammengesetztes Wesen. Also wir haben den Körper, wir haben die Psyche. Ja, wir haben unsere Vernunft und auch da könnte man natürlich jetzt sagen, bin ich gerecht im Umgang mit mir selber? Also wenn du jetzt zum Beispiel mal das Thema Poheresis anschaust, also die Vernunft bei den Stoikern, die dann angewandt wird auf dein Alltagsverhalten, da kann ich das auf eine strafende Art und Weise tun, dass ich sage, ich bin ein Idiot, ich kann das immer noch nicht und so weiter. Oder ich kann auf eine ja wertschätzende und freundschaftliche Art und Weise mich selber begleiten. Und das wäre dann auch eine Frage der Gerechtigkeit, so, ne? Was kommt mir und meinen einzelnen Bestandteilen zu? Ja, worauf muss ich achten? Und von daher finde ich, ist Gerechtigkeit auch etwas, was man ohne andere Personen betrachten kann. Und natürlich kommt dann auch noch das Thema Gerechtigkeit anderen Lebensformen gegenüber, Tiere, Pflanzen, ja, bis hin zur Gerechtigkeit im Kosmos gegenüber, wenn man das mal so ganz weit fassen will. Sodass, die Tugenden in letzter Konsequenz sich vielleicht doch gar nicht so doll unterscheiden und sie halt doch alle einen Beitrag zur Ethik leisten. Das heißt dann auch zum Umgang mit anderen, aber dass in allen auch so ein individuelles Element eben drin steckt. Das wäre jetzt so mein Gedanke dazu.
Und sie ja auch, wie wir in der letzten Folge besprochen haben, jeweils nicht ohne die anderen zu denken sind, sondern zusammengehören als eine Einheit.
Genau, und wenn, das ist ein guter Punkt, ne? Weil das würde ja dann bedeuten, wenn niemand anders da ist, dann fällt die Gerechtigkeit aus. Und das würde ja dann irgendwie.
Was ja nicht sein kann.
Ne? Das würde so ein bisschen fehlen dann, ja.
Richtig.
Ja.
Nun gut, aber wir sind ja die meiste Zeit nicht auf der einsamen Insel und nur mit uns, sondern im Zusammenhang mit anderen Menschen. Und dann schauen wir vielleicht aus dem Blickwinkel dann auch mal in die Untertugenden rein, beziehungsweise die Kategorien, in die sich Gerechtigkeit aufteilen lässt. Wir hatten da letztes Mal ja auch mit der Tabelle gearbeitet, die du in deinem Buch erstellt hattest.
Dann gehen wir sie doch einfach mal durch. Also nochmal wieder der Hinweis, ne? Man findet diese Tabelle bei Christopher Jedan in seinem Buch Stoic Virtues. Das ist allerdings auf Englisch und ich habe das in dem Buch mal auf Deutsch versucht eben zu übersetzen, was teilweise durchaus auch ein bisschen eine Überlegung ist, trifft man den Geist dessen? Weil natürlich auch die englische Übersetzung schon wieder eine Übersetzung von den griechischen Originalbegriffen ist, die von Chrysipp ursprünglich kommt. Und da merkt man schon, dass auf diesem Weg das ein oder andere auch verloren gehen kann. Da muss man sich immer darüber im Klaren sein, dass diese Begriffe vielleicht in Teilen andere Konnotationen früher hatten, als wir das heute denken. So, mit der Vorrede. Einmal, die erste Untertugend ist die Angemessenheit. Und da muss ich gleich sagen, im Original steht da eigentlich im Englischen Piety, also eher Frömmigkeit. Und da können wir dann gleich nochmal genauer drauf gucken. Ich hatte mich ganz bewusst dann entschieden, es Angemessenheit zu nennen und nicht Pietät. Das nächste ist die Freundlichkeit, dann die Aufgeschlossenheit und die Kameradschaft. Und Christopher Jedan hat in der Tabelle noch in der Spalte der Gerechtigkeit zwei weitere aufgeschrieben, die stehen aber da als weitere Tugenden in dieser Kategorie. Hat er so also ein bisschen rausgenommen, nämlich einmal das Thema Gleichheit und einmal das Thema Fairness. Kann man sich jetzt auch irgendwie fragen, warum hat er die eigentlich rausgenommen? Weil es irgendwie so, erstmal würde man denken, Kernbestandteile einer Gerechtigkeit sind. Aber die stecken, glaube ich, im Kern auch schon in den anderen mit drin, sind nur nicht sehr explizit genannt. Ja, wenn du die so hörst, hast du dein erstes Gefühl zum Thema Gerechtigkeit in dieser Ausdifferenzierung?
Ja, wie du sagst, ich glaube, Gleichheit und Fairness sind die ersten Begriffe, die einem selber einfallen, wenn man über Gerechtigkeit reflektiert. Aber wenn man näher drüber nachdenkt und auch gerade das Menschenbild der Stoiker dazu denkt, dann wird sehr schnell klar, warum Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit und eben auch dieser Schwerpunkt auf Kameradschaft so wichtig waren. Das ist einfach auch dieses positive Menschenbild der Stoiker, die davon ausgingen, dass wir Menschen grundsätzlich alle den gleichen Funken von Tugend in uns auch haben und Weisheit und deswegen alle gleich sind. Es klingt jetzt für uns heutzutage relativ selbstverständlich, aber das war es eben damals ganz und gar nicht. Das war eigentlich eine revolutionäre Idee zu sagen, jeder Mensch, auch dein Feind, auch Leute am anderen Ende der Welt, haben mit dir ganz viel gemein und die solltest du, auch wenn dir natürlich Leute näher stehen, da kommen wir vielleicht gleich noch zu den Kreisen des Hierokles, die näher an dir dran sind, wie deine Freunde und deine Familie, solltest du die doch immer in dein Denken mit einbeziehen und du hast eine gewisse Pflicht auch Leuten gegenüber, die ganz weit weg sind. Das war, so wie ich mir das vorstellen kann, damals revolutionär.
Absolut. Und die hatten ja auch diesen Begriff der Kosmopolis, ne? Also der kosmischen Stadt eigentlich so, ne? Polis. Dann, und das ist ja so die Gemeinschaft aller Menschen gewesen. Und dabei sind sie davon ausgegangen, wenn alle weise wären, dann hätten wir die Gemeinschaft der Weisen, die auf eine bestimmte Art und Weise dann auch zusammenleben könnten, ne? Und da hast du völlig recht, das ist absolut revolutionär gewesen, in dieser Art und Weise so das zu sehen. Und wenn man sich die Realität von damals anguckt, bei den Griechen mit ihren Stadtstaaten oder danach bei den Römern mit dem römischen Imperium versus die Barbaren in Anführungsstrichen und so, da ist das doch alles noch sehr viel Theorie gewesen, ne? Und in der Praxis doch noch ein Tick anders. Aber wir können ja mal, weil du eben auch schon den Herokles angesprochen hast, bei dem ersten Punkt nochmal einsteigen, bei der Angemessenheit. Weil ursprünglich steht da ja, wie gesagt, Frömmigkeit und Frömmigkeit als, sagen wir mal, die Fähigkeit oder das Wissen, was den Göttern zusteht. Das ist, finde ich, wenn man so hört, erstmal sehr fremd für die Stoer, weil es geht nicht darum, einem Gott etwas zukommen zu lassen, sondern wenn in der stoischen Philosophie von Gott die Rede ist, ja dann von Zeus im Sinne dem Kosmos, der Allnatur, der Allvernunft. Ja, also das heißt, dass man eben das aus der Allvernunft folgende tatsächlich dann auch praktiziert, dass man weiß, was das heißt. Und das heißt ja in letzter Konsequenz nichts anderes, als tatsächlich dann auch sich vernünftig zu verhalten im Gefüge des Kosmos. Dazu braucht man dann natürlich auch eine Vorstellung von dem Gefüge des Kosmos. Und da gibt es ja dieses wunderschöne Bild von den Kreisen des Hierokles. Magst du das mal beschreiben nochmal für uns?
Ja, bei Hierokles, also ein Stoiker aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, da ist ein Bild uns überliefert, bei dem man sich das so vorstellen muss, dass im innersten Zentrum der Mensch mit seiner Psyche selber steht, mit seinem Körper und seiner Psyche, das bin ich. Und drumherum ist ein enger Kreis, das ist dann deine Familie. Die steht dir sehr nahe, für die hast du natürlich Pflichten, Verantwortung. Und darum gibt es einen weiteren Kreis, dann kommen deine Freunde und die Kreise erweitern sich in deine Stadt oder dein Land und bis hin zu dem ganzen Kosmos, der um dich rum ist. Und außen, jetzt wurde auch in der modernen stoischen Bewegung, wurde noch so eine Verantwortung für die Natur an sich und Tiere und Natur hinzugedacht. Und die Idee ist eben, dass man, und das hängt mit dem stoischen Prinzip der Eukiosis zusammen, dass man sich von sich aus immer weiter die anderen Kreise an sich heranzieht oder aneignet und sich entwickelt von einem, ja, selbstzentrierten, egoistischen Denken hin zu einem Denken, was andere Menschen mit umfasst und wo man sich eben auch als Teil von einem großen Ganzen denkt.
Ja, und also Eukiosis, für die, die es jetzt vielleicht noch nicht so direkt nochmal wieder im Blick hatten, das ist ja auf Deutsch so die Aneignung, ne? Würde man sagen. Nicht im Sinne von Besitznahme, sondern im Sinne von sich damit vertraut machen. Und
im juristischen Teil eines Diebstahlsbegriffs, aber da möchten wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Das ist bei mir auch sehr eingerostet.
Ja, also das wäre so das grundsätzliche Setting bei den Kreisen des Hierokles. Und was vielleicht noch interessant ist, dass in der Originaldarstellung der äußere Kreis, den du eben genannt hast mit dem Kosmos, also auch so das Thema Tiere oder der unbelebte Kosmos, wo wir heute auch so ein bisschen das Thema Umweltschutz dranhängen würden, das ist nicht dargestellt gewesen. Und ich glaube, es gibt aber viele gute Argumente, warum es nicht inkonsistent ist mit den stoischen Vorstellungen, diesen Kreis auch dazu zu denken. Weil die Stoiker nun mal sich eben auch als Teil des gesamten Kosmos begriffen haben und auch daraus natürlich Verantwortung folgt, mit dem man da umgeht.
Absolut. Also für mich wäre es fast unlogisch, ihn nicht mit einzudenken.
Ja, denke ich auch, ja. Aber ich fand es interessant, weil ich hatte es in meinem Buch drin und die Brittany Pollitt, die kennst du ja nur auch, die hat das gelesen und hat mich nochmal darauf hingewiesen, dass das tatsächlich eine Zugabe ist im modernen Sinne, gegen die nichts spricht, aber das muss man sich einfach bewusst sein, dass sozusagen ein konservativer Stoiker drauf gucken würde und sagen würde, na, da hast du noch was dazu gedichtet. So, wenn man sich das jetzt so anschaut mit den Kreisen des Hierokles, dann kann man sich natürlich so praktisch so fragen, ja, es ist irgendwie plausibel. Da gibt es irgendwie jetzt meine Familie, um die ich mich kümmere. Da gibt es auch meine Freunde oder meine erweiterte Familie und so weiter und so weiter. Und das heißt, aus jedem dieser Kreise ergeben sich ja eigentlich Rollenanforderungen, ne? Weil als Mitglied dieses Kreises bin ich Mitglied des Dorfes, Mitglied der Stadt, Mitglied des Landes und so weiter, ne? Und ich glaube, so intuitiv würde man wahrscheinlich denken, dass die Intensität der Rollenbearbeitung von innen nach außen abnimmt. Ja, dass ich häufiger irgendwie mich in der Vater-Mutter-Rolle oder Freundesrolle oder sowas sehe als in der Rolle.
Als Europäerin.
Ja, als Europäerin, ne? Oder als Vertreter oder als Mitglied irgendwie der gesamten Menschheit. So, ne? Ich bin das natürlich immer, aber inwiefern hat es Einfluss auf mein Verhalten? Das wäre ja dann so ein Unterschied dann. Und da könnte man ja so jetzt denken, na, dass die inneren Kreise wichtiger sind als die äußeren Kreise. Ja, würde mich mal interessieren, wie würdest du das denn interpretieren?
Also am Wort wichtiger würde ich mich jetzt stoßen. Ich habe das eher so verstanden, dass im stoischen Sinne verständlich nachvollziehbar ist, dass die inneren Kreise uns näher stehen. Also man muss sich sozusagen keiner Kritik aussetzen, weil man jetzt sagt, meine allererste Sorge gebührt meinen Kindern, bevor ich jetzt versuche, meine Aktionen in der ganzen Welt ins Verhältnis zu setzen. Aber ich würde das nicht im Sinne von einer anderen Bedeutungsschwere zueinander setzen. Ich würde sagen, die liegen eigentlich eher nebeneinander, die Kreise, also als übereinander. Macht das Sinn?
Ja, aber ich nehme mal das Beispiel, schau mal jetzt in die Ukraine. Ja, du bist jetzt Vater, sag mal ein Beispiel. Es ist nun mal so, dass da jetzt halt der Militärdienst häufig auf den Schultern noch der Männer liegt, wobei auch ganz viele Frauen ja da im Militär sind, die dann auch Mütter sind. Und dann ist ja so die Frage, wenn du jetzt dich zum Beispiel zum Militärdienst meldest, dann vernachlässigst du ja deine inneren Rollen und setzt dich für die äußere Rolle ein, nämlich in dem Sinne jetzt in der Ukraine für den Erhalt deines Landes, also deiner Rechtsordnung, deiner Lebensform und so weiter. Das heißt, du gibst dem jetzt Priorität gegenüber dem inneren Kreis.
Nicht unbedingt. Auf eine Art natürlich schon, aber andererseits lebst du ja zu deinen Werten und lebst sozusagen wahrhaftig zu dem, wozu du stehen möchtest. Und das möchtest du als Mutter oder Vater deinen Kindern ja auch mitgeben und vorleben. Du bist ja deren Vorbild, eine ganz wichtige Funktion auch für die Stoiker.
Ja.
Und insofern nebeneinander oder ineinander greifend diese Pflichten.
Ja, ich spreche das deshalb an, weil es auch so eine Überlegung gibt, die in diesem Bild der Kreise des Hierokles tatsächlich einfach auch diesen Gedanken mitsieht, nämlich den, dass die Existenz der äußeren Kreise für die Existenz der inneren Kreise Voraussetzung ist. Also wenn du, wenn wir ganz außen, wenn wir unsere Umwelt kaputt machen und unsere Lebensgrundlagen zerstören, dann kann ich auch als Familie nicht mehr leben. Und da könntest du dich dann auch fragen, im nächsten Schritt, wenn mein Land zerstört wird oder meine Kultur zerstört wird und ich nicht mehr so leben kann, wie ich bisher gelebt habe, dann wird es mir schwerfallen, auch so in der Familie weiterzuleben, wie ich bisher gelebt habe. Beispiel jetzt, da gibt's interessante Bücher drüber, als die Indianerkultur in Nordamerika oder die da zerstört wurde, dass es dazu geführt hat, dass das Gemeinwesen in vielen Stellen zusammengebrochen ist, weil alle kulturellen Riten und alle kulturellen Gebräuche und so weiter nicht mehr funktioniert haben. Ja, eine Jagdkultur, die jetzt darauf angewiesen ist, dass alles sich um das Thema Jagen und Verarbeiten und so weiter dann rumorientiert. Und dann kann ich nicht mehr jagen, weil irgendwie das Gebiet, was mir zugeordnet wurde, das nicht mehr so gut erlaubt, dann bricht diese Kultur in sich zusammen. So, ja, und so könnte man Stück für Stück weiterdenken, so, ne? Und da habe ich, als ich mal ein Buch geschrieben habe über die Kreise des Hierokles und nachgedacht habe, mich eben auch gefragt, ist das eine tragfähige Sichtweise? Weil das würde dazu führen, dass man von innen nach außen sagen kann, was da gilt, ist höhere Frequenz des Handelns in diesen Kreisen und auch dadurch natürlich eine höhere Vertrautheit damit. Und dass aber von außen nach innen tatsächlich so ein bisschen diese, sagen wir, Existenzvoraussetzung abgeklopft wird. Was dann auch wiederum erklären würde, wenn jetzt dein Land angegriffen wird, warum es dann auch angemessen und richtig ist, die Verteidigung des Landes zu priorisieren. Und zeitlich gesehen ist es ja so. Ne? Also wenn du jetzt als Soldat oder Soldatin eingezogen wirst, kannst du dich um deine Familie erstmal nicht kümmern.
Aber hängt das nicht auch mit einer sehr persönlichen Wertung, wie so oft im Stoizismus, von deiner Situation und deinen Werten ab? Denn vielleicht sind deine Werte auch, ganz ehrlich, mit diesem Nationalstaat kann ich eh nicht so viel anfangen. Hauptsache, ich bin mit meinen Kindern irgendwo in Frieden und da baue ich uns ein neues Leben auf. Also man...
Absolut, ne? Also aber die Frage ist, was ist sozusagen der stoische Gedanke jetzt da, ne? Und da will ich auch gar nicht sagen richtig und falsch, sondern einfach mal so rein aus einer philosophischen Perspektive drauf zu gucken, was sagt so ein Bild aus? Und was würde man da rausziehen? Und man kann sich immer noch natürlich dagegen entscheiden. Ne? Jeder ist ja frei, ne? Wie er das dann auch interpretiert.
Für sich interpretiert, genau, ja.
Ja, aber also mir schien es von einigen Argumenten her tatsächlich doch so, dass das, sag mal, in der logischen Analyse, so wie ich das aus der Stoa wahrgenommen habe, durchaus diese beiden Aspekte in sich trägt. So, ne? Und dass es aber natürlich dann auch wieder um Gerechtigkeit, also den Abgleich zwischen beiden geht. Ne? Dass So, das ist dann sicherlich auch wichtig, dass zum Beispiel eine Staatsführung, die jetzt sich in einem Kriegszustand befindet, dafür Sorge trägt, dass die Innenkreise nicht völlig zerstört werden, weil Menschen von der Front überhaupt nicht mehr nach Hause geschickt werden und, und. Also da kommt man jetzt vom Hölzchen aufs Stöckchen, aber ich glaube, dass man daraus eine ganze Menge ableiten kann, wenn man diese Dinge auch in Abgleich bringen will.
Was hättest du denn sonst noch so für Alltagsbeispiele, die jetzt vielleicht etwas weg von der Kriegssituation, wo man sich kosmopolitisch verhalten kann und gerecht verhalten kann in unserem modernen Leben? Was würde dir da sonst noch so einfallen? Man sagt, ich sehe mich jetzt hier als Weltbürgerin.
Ja, ich meine, Weltbürgerin ist vielleicht schon wieder so abstrakt gesprochen, aber
genau, aber was kann man da konkret, nur damit wir unseren Hörerinnen hier auch Beispiele geben können, wovon sprechen wir jetzt so im
also ich würde zum
Kleinen?
Beispiel, das eine Beispiel könnte einfach sein, du hast einen Job. Und in diesem Job bist du eingebunden in eine andere Gemeinschaft, nämlich die der Mitarbeitenden von einer Firma. Und jetzt ist es eben auch eine Frage, wie viel Zeit und wie viel Aufmerksamkeit soll der Job bekommen im Verhältnis zur Familie? Innenkreis, äußerer Kreis. Ne? Du weißt aber auch, dass irgendwie die Arbeit in der Firma essentiell ist, um dann Geld zu verdienen. Und da sind wir wieder bei dem Beispiel, um dann auch das Leben der Familie finanzieren zu können. Ne? Da, wenn beide Eltern arbeiten gehen oder wer auch immer dann arbeitet. Und da könnte man dann auch sagen, ja, es geht halt auch hier um Gerechtigkeit der Rollen untereinander. Ne? Dass man halt eben schaut, dass keine der Rollen die anderen Rollen komplett aufzehrt. So, und das kann man, glaube ich, auch fortsetzen, wenn du sagst, ich will mich jetzt in der Kommunalpolitik engagieren und lässt dich irgendwo in eine Stadtverordnetenversammlung wählen. Ja, mit wie viel Zeit gehst du da rein? Wie viel Zeit bleibt dann für die anderen Rollen, die du dann in dir hast? Ne? Und wie teilst du im Prinzip deine Zeit auf die einzelnen Rollen auf? Und spiegelt das nicht nur grundsätzliche Überlegungen wider, sondern auch die aktuellen Überlegungen? Könnt ihr ja zum Beispiel jetzt sagen, ja, es ist Zeit zu demonstrieren, ne? Man muss auf die Straße gehen, man muss sich politisch engagieren und so weiter. Und das Ganze hättest du jetzt vielleicht in der Form vor 10 Jahren so jetzt nicht gesagt, weil du gesagt hast, ja gut, also wenn mich das Klimathema interessiert, wäre ich auch schon auf die Straße gegangen. Aber die Stabilität unserer Demokratie ist etwas, was jetzt viel greifbarer ist im Sinne einer Bedrohung und deshalb auch tatsächlich die Rolle der Staatsbürgerin viel mehr Aufmerksamkeit und Zeit braucht. Und da würde man auch wieder sehen, dass die Stoa nicht immer eine pauschale Antwort gibt, sondern dass es eben darum geht, was passiert gerade in der Welt und was ist jetzt die angemessene, im Sinne von gerechte Verteilung meiner Zeit, um mich dem dann auch zu widmen. So, das wären so die Gedanken, die mich dahin führen würden.
Ja, das finde ich sehr wertvoll und hat, glaube ich, angemessen gezeigt, was die Angemessenheit in der Gerechtigkeit zu suchen hat. Wenn wir uns nochmal die anderen Begriffe da angucken, Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit, das klingt gut, aber was ist daran gerecht?
Naja, also ich würde sagen, in der Freundlichkeit steckt dieser Gedanke, also wie platt gesagt, in der Stoa gibt es ja diesen Gedanken der Sympatheia, dass man eben sieht, dass das im Universum alle Teile füreinander irgendwie gemacht sind und miteinander in Verbindung stehen. Und dass ich eben grundsätzlich auch an andere Menschen herangehe, in dem Wissen, dass die für mich gemacht sind und ich für sie gemacht bin. Also wir da dann auch eben uns gegenseitig respektieren und auch im positiven Sinne entgegentreten, weil ich weiß, wie wichtig der andere für mich ist. Und ich finde, das Beispiel, was da für mich immer wieder trägt, ist dieser Gedanke, wenn auf einen Schlag alle Menschen weg wären. Und du bist ganz alleine.
Wie in dem Film mit Will Smith.
Wie in dem Film mit Will Smith. Das ist eine fürchterliche Vorstellung.
Ja. Yeah.
Und da siehst du halt, dass alleine die Anwesenheit der anderen Menschen für dich einen wahnsinnigen Wert hat. Da können sie noch so blöd sein oder über manche Dinge was völlig anderes denken als du, aber die Tatsache, dass sie da sind, du dich mit ihnen streiten kannst, reiben kannst, aber doch auch abends mal ein Bierchen trinken gehen kannst und so, ne? Oder auch mal darüber sich auszutauschen, wie es auf der Welt immer so ist, ist etwas, was für mich auf jeden Fall eine Quelle für eine Grundfreundlichkeit sein könnte oder vielleicht sogar sein sollte, weil ich mir dessen bewusst bin. Und die Aufgeschlossenheit ist dann die, wenn ich das so weiß, dann ist es natürlich auch wichtig, aufgeschlossen dafür zu sein, welche Bedürfnisse haben die anderen Menschen. Weil die Gerechtigkeit ist ja die Sphäre, wo es um das Verteilungsthema geht, ne? Und wer hat welche Bedürfnisse gerade, was ist angemessen, Ja, und das für sich klar im Kopf zu haben, hier geht es eben um diese Aufgeschlossenheit. Dass ich dafür offen bin, auch überhaupt hinzugucken, was jemand anders in einer Situation braucht.
Ja, gerade wo Menschen so eng aufeinander sitzen. Ich merke das hier in der Großstadt so oft, diese Verteilung von Ressourcen, ob es jetzt da um zwei wollen auf denselben Parkplatz oder greifen nach dem letzten Stück Toastbrot im Supermarkt. Ja, da sieht man schon manchmal, dass die Aufgeschlossenheit und auch die Freundlichkeit hops gehen, wenn man im Alltag um knappe Ressourcen kämpft, in Anführungszeichen.
Ja, und dass das jetzt nicht mehr nur reine Theorie ist, ich meine, das wissen wir alle noch aus der Pandemie. Wenn man da einkaufen gegangen ist und sich irgendwie Hefe oder Nudeln oder was auch immer kaufen wollte und du hast gesehen, das war innerhalb von kürzester Zeit zack, alles weg, ne? Und da ist eben nicht der Gedanke häufig gewesen, was brauchen andere auch noch, sondern ich nehme einfach mal mit, was ich kriegen kann. Auch wenn ich vielleicht die Hälfte nachher weggeschmissen habe, weil ich es gar nicht gebraucht habe.
Ja, ich bin da in den USA mal, da haben ja viele Leute so diese Garagen auch als Storage Room, als Aufbewahrungsmöglichkeiten. Und dann weiß ich noch, dass ich da an einer Garage vorbeigefahren bin, die wirklich bis unters Dach mit Klopapier. Und in den USA kaufen wir sowieso immer in diesen großen Portionen bei Costco. Und dann waren da wirklich also tausende Klopapierrollen. Und ich war kurz davor, da zu klingeln und sagen, ob er irgendwie ein was das für ein Problem wäre, was er da auslebt oder sie. Aber ja, es waren in den USA, betritt man auch kein fremdes Grundstück.
Besser nicht. Ja. Ja, gut. Also, das wären jetzt meine Überlegungen zu Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit. Ich weiß nicht, hast du da noch andere Gedanken?
Aufgeschlossenheit. Da fällt mir nur eben auch in dem Sinne, was du schon gesagt hast, ein, dass man auch immer wieder sich vor Augen halten muss. Und es ist auch gerecht, sich vor Augen zu halten, dass andere Menschen eben eine andere Situation haben als man selber und mit anderen, mit ihren eigenen Sorgen und Problemen durch die Welt gehen. Diese Vorurteile, die wir oft haben oder die Kisten, die wir schnell aufmachen, einfach auch unser Gehirn macht das ja ganz automatisch, wenn wir Leute sehen und denken, das ist doch wieder so einer. Und dass man da immer aufgeschlossen bleibt, der Idee, dass man gerade einem kognitiven Fehler unterläuft selber, dass man Leute in Schubladen steckt. Und das ist ja eine ganz, ganz hohe Disziplin, sich immer wieder selbst zu ertappen bei diesen kognitiven Fehlern,
ja,
und sich da wieder rauszuziehen und eben zu pausieren und nicht das Vorurteil davonlaufen zu lassen, sondern sich zu sagen, Moment, ich weiß nicht, was diesen Menschen antreibt. Ich weiß nicht, warum er so und so handelt. Ich weiß nicht, warum ich gerade im Verkehr geschnitten werde. Ich weiß nicht, was gerade passiert. Ich enthalte mich eines Urteils, statt ein vorschnelles Urteil zu fällen. Und das fällt mir zu diesem Aufgeschlossenbleiben, dieses eben, ja, seine eigenen Gedanken kontrollieren gewissermaßen.
Ja, dass man sich tatsächlich, finde ich nochmal sehr schön, dass du betonst diese Zurückhaltung. Das, weil das ja, wenn ich eben nicht urteile, dann ist noch eine Offenheit da. Wenn ich urteile, dann wird es geschlossen. Und von daher, ja, glaube ich, tatsächlich nochmal einen sehr wichtigen, schönen Punkt. Und das führt auch eigentlich zu dem letzten Punkt, der da genannt ist, nämlich die Kameradschaft. Weil das zeigt ja auf, dass es da um so eine Gemeinschaft geht, die sich über die Zeit vollzieht, die das eigentlich dann stabilisiert, auch diese anderen Dinge. Ne? Dass es nicht nur das Situative ist, sondern dass ich eben sage, ja, wir sind Entwicklungspartner und Partnerinnen eigentlich in dem, was wir jeden Tag tun. Und aus dieser Haltung heraus auch mit einer Entwicklungsorientierung an andere Menschen heranzugehen.
Und auch mal mehr geben, als wir bekommen.
Ja.
Weil eben, wenn sich was langfristig aufbaut, dann ist es nicht so, dass immer aufgerechnet werden kann, wer hat gerade das und das an Zeit investiert, an Geld oder sonstiger Ressource.
Ja.
Es ist eben nicht immer auf den ersten Blick gerecht verteilt. Aber wenn man Kameradschaft und Freundschaft aufbaut, Kameradschaft ist ein anderer Begriff für Freundschaft in dem Sinne, das war ja den Stoikern auch ganz wichtig, diese tiefen Verbindungen zu anderen Menschen, in denen man eben auch mal investiert, ohne den Return sozusagen sofort zu bekommen.
Und in letzter Konsequenz ist es ja so, dass wir uns wirklich immer als Wachstumspartnerinnen begreifen können, wenn wir es wollen. Ja, selbst wenn ich mich über jemanden ärgere, dann kann ich mich mit der Frage auseinandersetzen, warum habe ich eigentlich geglaubt, dass solch ein Verhalten in der Welt nicht vorkommt? Weil offensichtlich bin ich nicht davon ausgegangen, dass es vorkommt, sonst würde ich mich nicht so drüber ärgern. Und umgekehrt, inwiefern hätte ich jetzt etwas tun können, um selber anderer Kontext zu sein für die andere Person, um da vielleicht auch sicherzustellen oder zu verwahrscheinlichen, dass jemand anders sich hätte anders verhalten können. Also mich wirklich im Prinzip als aktives Zentrum in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen zu betrachten und nicht auf eine verschlossene Opferperspektive mich zurückzuziehen und zu sagen, das ist doch alles ganz schrecklich, was hier passiert, die Welt ist übel, alle Menschen sind Wahnsinnige und so, ne? Also nicht, dass ich das nicht durchaus auch mal denke, wenn ich so manches mitbekomme, aber ich versuche mich dann immer wieder daran zu erinnern, dass die konstruktivere und eigentlich auch selber glücklich machendere Perspektive, die ist einer offenen Entwicklungspartnerschaft, die mich halt manchmal ganz schön fordert.
Ja, weil das Eigenverantwortung erfordert, ne?
Und ja, genau.
Anstrengend und
ja, und dann,
unangenehm oft.
Da sind wir wieder beim Mut, ne? Das ist ja, manchmal muss man das halt auch aushalten, ne? Was die anderen da einem anbieten. Oder wir werden ja dann auch bei der Mäßigung noch feststellen, dass es halt auch durchaus darum geht, dass ich innerlich mich selber halt auch kontrolliere und angemessen mit meinen Impulsen umgehe und sowas. Und das spielt natürlich absolut damit rein, wenn ich diese Aspekte der Gerechtigkeit berücksichtigen will. Und ja, ich finde, wenn man sich das mal so vor Augen hält, was dieser kleine Kanon an Punkten einen schon so nochmal gewahr werden lässt, da steckt schon wahnsinnig viel drin, um das Miteinander mit anderen Menschen und mit sich selber doch auch nochmal auf eine andere Basis zu stellen. Ne? So, dass das gar nicht jetzt nur ein abstrakter Katalog ist, sondern man kann eigentlich in jeder Situation sich diese Dinge nochmal fragen. Ne? Ist das angemessen, ja, was ich da jetzt denke, was ich in meine Handlung mit reinbringe? Bin ich mit hinreichender Freundlichkeit an andere Menschen herangetreten? Bin ich aufgeschlossen oder bin ich verschlossen? Und gehe ich eigentlich mit so einem Gefühl von Kameradschaft oder Freundschaft rein, das in meinem Buch auch mit dieser Übung der Kosmopolis nochmal versucht darzustellen, dass ich halt einfach mal davon ausgehe, was wäre denn, wenn wir alle schon in einer Kosmopolis leben würden und wie würde ich dann mit jemand anders umgehen? Ja, wenn ich den Freund besuche oder die Freundin anstatt einen fremden Menschen. Und das würde sicherlich in meiner inneren Haltung einiges verändern.
Das erinnert mich an eine Übung, die ich in meinem Buch habe, ohne dass wir uns jetzt gegenseitig die Übung aus unseren Büchern um die Ohren schlagen. Aber tatsächlich ist da eine Übung drin, wo es auch um den Umgang mit anderen geht. Und zwar ging es mir darum, dass wir uns mal überlegen, bei Leuten, die uns so fremd vorkommen, die wir im Alltag treffen und bei denen wir auf den ersten Anblick nichts gemein haben, sich zu überlegen, was eint uns denn, statt was trennt uns? Und sich mal zwei, drei vielleicht Adjektive oder andere Eigenschaften zu überlegen, die ich mit jemandem gemeinsam habe, der aus einer ganz anderen Sphäre kommt als ich.
Ja, schöne Übung. Das, wenn man das wirklich diesen Hintergrund völlig ausblendet, ne? Das. Ja, du. Haben wir damit jetzt aus deiner Sicht das Thema Gerechtigkeit jetzt schon erstmal hinreichend so in einem ersten Schritt behandelt?
Wir sind der Gerechtigkeit erstmal gerecht geworden. Ich bin übrigens die Pan-Königin. Ich habe das noch nicht erwähnt, glaube ich.
Wie was?
Die Pan. Ich mache gerne so Wortwitze und sowas.
So.
Da bin ich gefürchtet. Gefürchtet in meiner Familie für.
Na gut, dann haben wir einen neuen Aspekt in den Podcast mit eingeführt jetzt.
Jetzt machen wir lieber Schluss.
Ja, okay. Also das heißt, die Gerechtigkeit ist soweit erstmal verhandelt und damit sind wir jetzt so den halben Weg gegangen auf der Strecke der ethischen Tugenden, also der handlungsorientierten Tugenden. Und ich hätte jetzt so das Gefühl, ich glaube, ich würde gerne die Mäßigung beim nächsten Mal machen.
Klingt gut.
Passt.
Ja.
Und dann können wir die praktische Weisheit zum Abschluss der ethischen Tugenden uns anschauen. Und damit haben wir dann schon wieder ein kleines Programm.
Ich freue mich drauf, Alex.
Ich auch. Und damit sage ich dann für heute bis bald.
Macht's gut.
Weil das Schicksal es zulassen wird.
Musik.
Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Anne.